Christus ist gestern und heute derselbe und er bleibt es auch in Ewigkeit. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder hier in der Kirche und zu Hause an den Bildschirmen, wir haben es vorhin im Predigttext gehört, im alten Volk Israel wird eine neue Seite aufgeschlagen, bald wird alles anders. Stellen wir uns die Szene vor. Jahrzehntelang hat Mose das Volk geführt. Heraus aus Ägypten, quer durchs Schilfmeer, durch die Wüste, zig lange Jahre hindurch, beschwerlich für alle. Und oft stand die Frage im Raum, ja meine Güte, wie lange soll das eigentlich noch dauern? Wie viele Kilometer liegen noch vor uns? Werden wir durchhalten? Wo ist die ersehnte Heimat, die Gott uns versprochen hat? Endlich ist es soweit. Der Riesentross des Volkes ist am Ziel. Alle atmen auf. Sie sehen das neue Land vor sich. Dort hat Gott uns eine Heimat geschaffen. Ein paar Kilometer noch, dann ziehen wir ein. Jetzt kann unser Leben noch einmal beginnen. Jetzt starten wir noch mal so richtig durch. Auf in das gute und neue Land. Was nun kommt? Ist Neuland für alle, im wahrsten Sinn des Wortes. Ein geordnetes Zusammenleben als Volk, das haben sie ja nie gelernt. In Ägypten waren sie Menschen zweiter Klasse, wurden als Sklaven missbraucht. Unterwegs waren sie auf dem Treck durch die Wüste, da war jeder mit sich selber allein und jeder hatte mit sich selber zu tun. Das war Überlebenskampf pur. Das wird jetzt anders. Bald wird man in Dörfern und Städten wohnen, säuberlich nach Stämmen und Familien geordnet. Endlich sind sie freie Menschen. Großartig, wenn sie in die Zukunft schauen. Bislang hat Mose das Volk geführt und wo es manchmal drunter und drüber ging, da hat er kühlen Kopf bewahrt, hat für das Volk gebetet. Manchmal hat er auf die Leute eingeredet wie auf kranke Pferde. Nicht? Mit Gott gerungen hat er wegen des störrischen Volkes. Es waren für ihn bewegte Jahre. Aber immerhin, er hat es bis zum 120. Lebensjahr geschafft. Er hat seinen Dienst getan. Bald wird Josua als sein Nachfolger vorangehen und die Zepter schwingen. Und vorher schwört Mose das Volk auf die neue Lage im neuen Land ein. Er gibt weiter, was Gott ihm sagt. Und dann macht er die Leute fit für das, was vor ihnen liegt. Und zugleich hilft er seinem Nachfolger, den Kurs zu halten. Und er ist abgesteckt. Mose redet von den Geboten, die Gott seinen Leuten gegeben hat. Gott meint es gut. Er hat alles Gute für sein Volk getan, hat alle Liebe investiert. Und dazu gehören auch die Ordnungen für das Miteinanderleben. Keiner muss hier vermuten, keiner muss herumgrübeln und diskutieren. Das Gebot, das ich dir heute gebiete, ist dir nicht zu hoch und nicht zu fern. Was ich dir gebiete, liegt klar auf dem Tisch. Das ist keinem zu hoch, zu theoretisch, zu weit weg. Keiner kann klagen. Was Gott will, das verstehe ich überhaupt nicht, ist für mich viel zu kompliziert. Nein, niemand muss auf himmlische Eingebungen warten. Hier hilft kein Entschuldigen. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, wer will für uns in den Himmel fahren und es uns holen, dass wir es hören und tun. Und dabei sind wir heute ungleich besser dran als die Israeliten damals. Die hatten zwei massige steinerne Tafeln dabei, in die waren die 10 Gebote eingeschritzt. Und dazu gab es eine Fülle von göttlichen Anweisungen für ein gelingendes Leben. Wenn wir an die Gebote denken, schauen wir als Christen zuerst zu Jesus. Seine Geburt war die Sternstunde Gottes für unsere Welt. Wir werden in ein paar Monaten wieder daran erinnert. Jesus hat auf den Tisch gelegt, was Gott will und was nicht. Und er hat es nicht nur gelehrt, sondern er hat es uns gelebt, er hat es uns vorgemacht. Nicht, wie Gott sich unser Leben, wie Gott sich unser Zusammenleben vorstellt, nicht, bekommt bei Jesus Hand und Fuß. Er hat es vorexerziert, wie das ist, nach Gottes Willen zu leben und sich so zu verhalten, wie Gott das will. Und wie es für uns am Ende immer das Beste ist. Und damals wie heute ist es gleich. Keiner muss hier auf himmlische Eingebungen warten. Wer will für uns in den Himmel fahren und es uns holen, dass wir es hören und tun? Was für ein Segen für uns. Die Grundzüge stehen fest. Das ist gut und förderlich, anderes ist verderblich und schädlich. Auf allen Seiten der Bibel wird uns das klar gemacht. In ausdrücklichen Anweisungen, in Geboten und Hinweisen, vor allem aber in praktischen Beispielen. Und das, was wir hier niedergeschrieben finden in der Heiligen Schrift, das ist für uns Christen der absolute Ausgangspunkt. Darauf hören wir, daran orientieren wir uns. Und das hat schon im alten Römischen Reich die Bürger erstaunt. Die Christen verhalten sich anders. Für die gelten andere Werte. Und das zeigte sich praktisch in vielerlei Hinsicht. Die Christen haben ihre Kinder nicht getötet, wenn sie ihnen zu viel waren. Die Christen betrügen nicht, wenn sie auf dem Markt Waren angeboten haben. Die Christen kümmern sich um Alte und Kranke. Was Gott vorgegeben hat, das hat damals und das zieht bis heute handfeste Konsequenzen nach sich. Ich kann mir als Christ nicht aussuchen, ob ich meiner Frau treu bin oder ob ich mir eine Freundin anlache. Ich kann mir nicht aussuchen, ob ich mich ehrlich verhalte oder jemanden austrickse und übers Ohr haue. Ich kann mir als Christ nicht aussuchen, ob ich die Wahrheit sage oder ob ich Fake News in die Welt setze. Ein Theologe hat mal gesagt, die Christen sind so etwas wie eine Kontrastgesellschaft. Da geht es anders zu, als es sonst üblich ist. Warum? Weil uns Gottes Gebot, wie es hier heißt, nahe ist. Es ist uns heilig. Deshalb liegen für uns ganz bestimmte Dinge klar. Vielleicht klarer, als manchem lieb ist. Da hilft kein Herumdeuteln. Und ganz praktisch, Gottes Wort ist uns so nahe wie die Bibel im Bücherschrank oder auf dem Schreibtisch. Eingriff und wir können erfahren, was Gott für uns tut und was er für uns erwartet. Manchmal geht uns das sehr nahe, weil es uns irgendwie direkt betrifft. Es rührt uns an und wir blicken durch. Wir werden ermutigt, gelegentlich stoppt es uns ab, kann beglücken und trösten, aber auch erschüttern und aufrütteln. Sicherlich gibt es Situationen, wo wir sehr unsicher sind. Was ist wohl jetzt in meiner Lage Gottes Wille? Was ist gut und richtig in meiner speziellen Situation? Wie soll ich mich verhalten? Und tatsächlich, das Leben ist kompliziert und wir blicken nicht überall durch. Nicht? Wer überschaut das schon? Nicht? Welchen Beruf oder Studiengang soll ein junger Mensch wählen? Was entspricht mir? Was hat Gott mit mir vor? Soll ich heiraten oder soll ich ledig bleiben? Fragten andere. Soll ich mein Geld aufs Bankkonto einzahlen oder soll ich es irgendwo investieren? Und so weiter und so fort. Fragen über Fragen, bunt wie das Leben. Keiner von uns blickt hier von vornherein durch. Die Gebote Gottes geben wohl die grobe Richtung vor, aber selten den präzisen Kurs. Mir hilft hier, was der Apostel Paulus einmal schreibt, mehrmals schreibt er es, prüft, was des Herrn Wille ist. Das liegt also offensichtlich nicht immer auf der Hand, speziell dann, wenn es ins Kleingedruckte geht, ins Persönliche, wenn Ungewohntes zu entscheiden ist. Zum Glück stehen wir als Christen nicht allein. Keiner von uns muss einsam wie Robinson vor sich hingrübeln. Wir sind eingebettet in die Gemeinschaft der Christen. Wir haben Schwestern und Brüder an unserer Seite. Wir sind umgeben von Freunden. Und das ist ein großes Glück. denn keiner von uns ist das Rathaus Gottes. Wir werden bei Paulus in der Mehrzahl angesprochen, prüft. Nicht du Einzelner prüfe, sondern prüft, steckt eure Köpfe zusammen, hört aufeinander, was ist jetzt richtig, was könnte Gott wohl wollen. Liegt oft nicht auf der Hand und dann rätseln und beten und tasten wir und das geht nur gemeinsam gut. So ist es völlig normal. Leider erwecken manche Christen den Eindruck, als hätten sie das alles gar nicht nötig, als blickten sie komplett durch. Und dann tönt es in frommen Kreisen, Gott hat mir gesagt, Gott hat mir klar gemacht, wo es lang geht für mich. Ich weiß Bescheid und auch ihr solltet euch so und so verhalten, wenn ihr Gott gehorsam sein wollt. Vielleicht sind Sie solchen Menschen schon begegnet. Ich rate Ihnen, schlagen Sie um solche Menschen einen weiten Bogen. Die fühlen sich überlegen, weil sie meinen, dass Gott zu ihnen direkt und persönlich geredet hat, kann man ja vor ihnen eigentlich nur niederknien. Wer sollte schon etwas gegen das sagen, was Gott einem Menschen klargemacht hat? Wer wollte schon etwas gegen das einwenden, was Gott zu ihnen geredet hat? Aber, liebe Gemeinde, hier ist Vorsicht geboten. Die Grenze in unserem Innern zwischen dem Reden Gottes und unseren eigenen Gedanken und Wünschen, diese Grenze kennt nur Gott. Und wir sollten sehr, sehr vorsichtig sein, unsere Einsichten anderen gegenüber als Willen Gottes zu verkaufen. Und wenn beim Prüfen was daneben geht, naja, dann läuft es wie in unserem Auto beim Navigationsgerät. Wenn wir uns verfahren, stellt sich das Gerät automatisch um. Hauptsache, wir kommen am Ende zum Ziel. Die Gebote Gottes geben die grobe Richtung vor. Die Grundzüge stehen fest. Keiner muss hier sinnieren und grübeln. Was Gott will, ist uns meist näher, als wir vermuten. Denn es ist das Wort ganz nahe bei dir, in deinem Munde und in deinem Herzen, dass du es tust. Und indem wir auf Gott hören, werden wir unmerklich von ihm geprägt. Der Herr, mit dem wir umgehen, geht auf lange Sicht mit uns um, formt unsere Gedanken, richtet unseren Willen auf seinen Willen aus. Und wenn wir auf Gott hören, dann wird uns auch zweitrangig, was Statistiken oder was Umfragen ergeben. Interessant, das zur Kenntnis zu nehmen, aber die geben uns als Christen niemals den Kurs vor. Was Gott uns vorzeichnet, ist uns nahe, im wahren Sinne naheliegend. Und Sie kennen das wahrscheinlich. Es gibt Augenblicke, da fühlen wir Gottes Wort unserem Herzen ganz nah. Das sind alle Wenn und Aber wie weggeblasen. Und wir wissen plötzlich tief im Innern, das ist es, da geht es für mich lang. So will ich mich verhalten, das ist jetzt für mich dran und so ist es gut. Leider ist das, was uns Christen wertvoll ist, vielen heute fremd und fern. Da ist nichts mehr mit nahe. Den meisten sind heute Gottes Worte weit weg, überflüssig, vielleicht sogar schädlich. Jeder soll doch bitte selber entscheiden, wo es lang geht und was gut und richtig ist. Und das macht uns Christen heute automatisch zu Widerständlern. Wir schwimmen oft gegen den Strom der Allgemeinheit. Was für uns selbstverständlich ist, was uns nahe ist, ist für andere weit weg und lebensfern. Und wir gelten als rückständig und weltfremd. Und das äußert sich auf vielen Feldern. Meine Frau blätterte vor 14 Tagen in der Wochenendausgabe der Hannoverschen Zeitung. Und dann sagte sie, guck mal her, ich habe jetzt die Todesanzeigen alle durchgeblättert. Da ist keine einzige dabei, wo irgendetwas vom christlichen Glauben vorkommt. Die Anzeigen sind mit allen möglichen Sprüchen versehen. Selbstgebastelte Sterbeweisheiten, sinnige Dichtersprüche, Bibelworte, Liedertexte, Fehlanzeige. Und das zeigt an, was Gott sagt, und was er gibt, ist weit weg. Kommt bei den meisten heute nicht mehr vor. Und das äußert sich auf zahlreichen Feldern. Ich greife zwei raus. Mittlerweile ist die allgemeine Überzeugung, jeder soll eigenhändig über sein Lebensende bestimmen können. Wir sind so frei. Da lassen wir uns doch von der Kirche nicht reinreden. Auch wenn das höchste Gericht in Deutschland dem zustimmt und mancher Christ einstimmt, Gott gibt uns das Leben und er allein hat das Recht, es uns wiederzunehmen. Unser Leben ist Gottes Geschenk an uns. Es ist Leihgut. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Als christliche Gemeinde wollen wir Menschen bis an ihr Lebensende begleiten und ihnen alle erdenkliche Hilfe zuteilwerden lassen, aber eigenhändig zum Tod verhelfen niemals. Aber mit dieser Überzeugung schwimmen wir heute gegen den Strom. Ein anderes Feld. Mittlerweile wird es als selbstverständliches Recht betrachtet, Kinder im Mutterleib zu töten und abzutreiben. Vor einigen Wochen in Berlin waren mehrere tausend Christen aus ganz Deutschland zu einem friedlichen Marsch des Lebens versammelt, um dagegen ihre Stimme zu erheben. Leider haben unsere Kirchenoberen durch Abwesenheit geglänzt, im Gegensatz zu einigen katholischen Bischöfen. Es ist geradezu schizophren, wenn es um Thema wie Klimaschutz, Seenotrettung und Moria geht, überbieten sich unsere Landeskirchen, wer schneller und effektiver reagiert. Da marschieren sie in der ersten Reihe. Wenn es um jährlich etwa 100.000 Kinder geht, die nicht geboren werden, da herrscht Schweigen. Das wird still hingenommen, wie von den allermeisten in unserem Land. Aber die Erfahrung lehrt, es ist sehr gefährlich, wenn wir uns von Mehrheiten treiben lassen. Wohin das im Extremfall führt, hat uns das Jahr 1933 gelehrt. Mehrheiten können sehr gefährlich werden. Und was alle gut finden, muss noch lange nicht das Beste sein. Und hier sind wir als Kirche herausgefordert. Denn es bekommt nicht gut, sich an Gottes Ordnungen zu vergreifen. Die Folgen liegen auf der Hand und wir haben sie ständig bei uns selber und in unserem Umfeld vor Augen. Eigensucht macht einsam, Geiz verengt den Geist, Neid zerstört das Herz, Gier zerfrisst die Seele, Unwahrhaftigkeit erzeugt Misstrauen. Und wir könnten diese Reihe beliebig fortsetzen. Die Sünde ist der Leute Verderben, weiß das Buch der Sprüche. Zum Glück hat Gott uns klar gemacht, wie er sich unser Leben und Zusammenleben vorstellt. Er gibt uns Maßstäbe an die Hand, die wir und die auch unser Land bitter nötig haben. Und wir selber, auch die Kirche und die Politik sind gut beraten, wenn wir uns daran orientieren, auch wenn wir damit gegen den Strom schwimmen. Was Gott will, ist letztlich eine Wohltat für alle. Das ist zukunftsfähig, da lässt sich leben. Heute an diesem Sonntag wird diese Botschaft in der ganzen Welt verkündigt. Sie wird in unseren Kirchen ausgerufen. Sie geht von Mund zu Mund und von Herz zu Herz. Das Wort will uns nahe sein, will Kreise ziehen, will von uns überspringen auf andere. Denn es ist das Wort ganz nahe bei dir, in deinem Munde und in deinem Herzen. Dieses Wort will sich in unserem Denken und Fühlen einquartieren, will uns gleichsam in Fleisch und Blut übergehen. Deshalb ganz praktisch muss es an jedem Tag ein paar Minuten geben, wo dieses Wort auf uns einwirken kann. Und dann sind wir mit Gott allein. Er redet zu uns und wir hören. Ob es dann im Kleinformat der Herrnhuter Losungen ist, ob es die ökumenische Bibellese ist, ob es eine eigene Bibelleseordnung ist, es macht nicht die Menge. Aber unsere Existenz als Christen hängt davon ab, dass Gott zu uns reden kann und dass wir zu ihm reden in unserem Gebet. Unaufhörlich hin und her. So kommt uns das Wort täglich nahe. Deshalb müssen Bibel lesen und beten zu unserem Tagesablauf gehören, genauso wie das Zähneputzen. Oft kommt es vor, dass man bereits nach wenigen Stunden vergisst, was man gelesen hat. Dann hat man sofort ein schlechtes Gewissen. Manche schämen sich, ist aber gar nicht nötig. Das Wort Gottes wirkt trotzdem, auch dann, wenn wir es hinterher vergessen sollten. Es verhält sich mit dem Wort Gottes wie mit dem Wasser, nachdem es geregnet hat. Da ist der Rasen feucht, man sieht das Wasser auf der Wiese, bald aber nicht mehr. Das Wasser ist weg. Das Wasser ist in den Boden eingezogen und reichert am Ende sogar den Grundwasserspiegel an. Und so auch das Wort Gottes, das wir aufnehmen. Es geht nicht verloren, sondern dringt in unser Inneres ein. Es prägt uns, ohne dass wir das immer bemerken. Seine Wirkung ist nicht unbedingt davon abhängig, dass wir uns später noch daran erinnern. Indem wir es hören und lesen, dringt es in uns ein. Es wirkt auf jeden Fall. Deshalb ist es ein großer Augenblick, wenn uns das Wort nahe kommt, auf uns trifft, uns berührt und anspricht, hineinredet in das, was uns gerade bewegt. Und ich bin überzeugt, dass mancher von uns darüber berichten könnte. Das Wort hat sozusagen bei ihm eingeschlagen, er hat gespürt, das ist. Und dann hat man daraus hoffentlich die Konsequenzen gezogen. Gottes Wort prima finden und beherzigenswert, das ist das eine. Das andere, dass du es tust. Aus Gedanken sollen Taten werden. Denn es ist das Wort ganz nahe bei dir, in deinem Munde und in deinem Herzen, dass du es tust. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alles, was unsere Vernunft begreifen kann, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.